die Eintracht ist im Moment der Leuchtturm hier und wir merken es an den Kindern. Ja, die Kinder kommen alle im Trikot, was super ist, was ich ja alles schon anders erlebt habe. Ich glaube, die schon lange dabei sind, wissen auch, wie es früher mal bei uns war. Und umso besser finde ich, wie es jetzt ist. Also.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Eintracht vom Main mit unserem Präsidenten Matthias Beck. Es war eine lange, eine anstrengende Saison und das Jahr 2025 ging für unseren Präsidenten ganz und gar nicht gut los. Zunächst mit einer Erkrankung, die ihn komplett aus der Bahn geworfen hat. Das war auch zeitweise sehr kritisch. Aber dann am Ende, vielleicht zwischendrin zumindest, mit einem Happy End, nämlich mit der Champions League, die wir in der letzten Woche in Freiburg erreicht haben. Und darüber wollen wir sprechen, über das Gefühl des Finaleinzugs, über seine Erkrankung, aber natürlich auch über all die vielen Projekte und die Themen, die auf dem Tisch liegen beim e.V., aber auch bei der Fußball AG, die er ja auch als Aufsichtsratsvorsitzender mit vorsteht. Herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast Eintracht vom Main, diesmal auch als Vodcast, Matthias Beck.
Ja, hallo. Jan, grüß dich.
Matthias, bewegte Zeiten liegen hinter dir. Also so bewegt war es gar nicht. So viel konntest du nicht machen. Lagst leider flach. Dich hat es richtig erwischt. Und wir haben das natürlich auch schon aus den Medien erfahren. Du hast eine Presserunde gegeben, in der du das auch erklärt hattest. Unseren Fans, Mitgliedern, Freunden, die jetzt hier zuschauen im Podcast und zuhören im Podcast, kannst du ein bisschen erklären, wie lief das ab? Und vor allen Dingen aber, wie geht's dir jetzt?
Ja, genau. Mach ich gerne mal. Also ja, es war schon eine schwierige Zeit. Ich bin an Grippe erkrankt und habe das ein bisschen übergangen. Bin leider nicht so der Typ, der gern zum Arzt geht. Insofern, das werde ich jetzt allerdings in Zukunft machen. Das ist schon mal eine Erfahrung aus der ganzen Situation. Ja, die Grippe übergangen und dann eine Lungenentzündung bekommen. Mit dem Arzt dann das ganze Thema abgestimmt. Wie kann das behandelt werden? Und wir haben dann sehr stark auf die Lungenentzündung auch behandelt. Aber es ging und ging nicht weg. Und nach circa 8 Wochen, 9 Wochen, gab es durch eine Blutuntersuchung dann die Diagnose, dass zu wenig Sauerstoffgehalt im Blut ist. Und das war ein Signal für einen Kardiologen. Insofern bin ich dann Richtung Kardiologe gegangen. Und ja, da haben wir direkt die ganze Überprüfung gemacht an dem Tag. Und zum Schluss gab es ein CT. Und dort wurde halt festgestellt, dass das Gefäß zu 90% zu ist. Ich musste halt sofort in eine Operation rein. Hab dann dort die Operation bekommen und ein Stent gesetzt bekommen in das Gefäß selbst. Und nach einer Stunde, nachdem ich operiert war, war ich wieder ein anderer Mensch. Also wenn man sich vorstellt, dass ich doch schon die ganze Zeit relativ müde war in der Vergangenheit davor und dass es mir nicht gut ging und dass ich gemerkt habe, auch vom Bewegungsapparat, der war es nicht gerade so toll, muss ich sagen, war ich enorm erleichtert nach der Operation, dass ich da wieder das Gefühl hatte, ich bin wieder der Matthias, den ich eigentlich auch von mir selbst kannte.
Du hast mal gesagt, es hätte nicht 2 Tage länger dauern dürfen, ne? Sonst wäre es eng geworden.
Ja, das ist halt korrekt. Also durch die Grippe letztendlich haben sich nochmal Kalkteilchen aus der Arterie praktisch in Richtung Gefäß gesetzt. Und somit war es enorm wichtig, bei 90% Gefäß zu, dauert es halt in der Regel noch 48 Stunden. Und dann wäre es wirklich eben eine kritische Situation für mich gewesen, die dann um Leben und Tod gegangen wäre. Aber umso schöner ist, dass 48 Stunden vorher das Ganze gefunden wurde, und ich heute hier so sitzen kann und voller Energie wieder bin.
Das freut uns sehr. Die Energie kam dann schnell zurück, das hast du schon gesagt. Normalerweise hieß es, du solltest dich zurückhalten und langsam integrieren in den Alltag. Hat das geklappt oder bist du dann schon wieder ein bisschen vorgeprescht?
Naja, die Zeit, wo ich letztendlich krank war, die war schon sehr prägend dahingehend, dass ich mir auch viele Gedanken gemacht habe, wie geht's denn weiter und schaffst du das überhaupt wieder? Kannst du wieder diese Power bringen? Weil wenn man so da lag und doch Schwierigkeiten hatte überhaupt mit der gesamten Agilität, macht man sich schon so seine Gedanken über die Zeit davor und auch die Zeit, wie geht's weiter. Und in dieser Phase habe ich mir auch sehr viele Sachen überlegt, die ich verändern möchte im Punkto Führungsstil, dass ich mehr abgebe, dass ich nicht so viel allein mache und dass ich mehr und mehr delegieren kann, auch diverse Sachen, weil das war so ein ganz klar, das habe ich mir so vorgenommen, gesagt, das muss auf jeden Fall verändert werden.
Du bist ja schon auch lange berufserfahren natürlich, hast auch Managerposten begleitet, selbstständig und so weiter. Also du kannst sicherlich auch, muss man natürlich dazu sagen, bist jemand, der auch delegieren kann. Aber es war schon viel, ne, am Riederwald. Also es gab viel zu tun. Es ist nicht so, dass man sagt immer, man bekommt ein bestelltes Feld und man hat natürlich eine tolle Vorarbeit und so weiter, aber nichtsdestotrotz, es gab extrem viel zu tun bis jetzt.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das hat ja auch jeder, glaube ich, mitbekommen. Gerade nach der Wahl zum Präsidenten gab es diverse Unstimmigkeiten auch innerhalb des Vereins. Das haben ja alle mitbekommen, dass da auch letztendlich ein paar Ermittlungen auch stattgefunden haben seitens der Behörden. Und wir da sehr viele Strukturen neu verändern mussten, die einfach der Größe unseres Vereins eben geschuldet sind. Das heißt, wir laufen natürlich ein Stück weit auch immer strukturell hinterher, weil wir sind sehr stark, sehr schnell gewachsen. Und um das aufzufangen, mussten halt neue Strukturen her und mussten auch neue Kompetenzen verteilt werden, dass wir einfach jetzt nach vorne kommen, auch im Verein, dass wir diesen 155.000 Mitglieder, die wir mittlerweile sind, auch gerecht werden.
Es werden immer mehr, es geht immer schneller. Das Profigeschäft auch, aber auch natürlich dann Abstrahleffekte im Verein, im e.V., der auch einen tollen Job macht, wo es immer mehr Sportarten gibt. Stichwort größter Mehrspartensportverein der Welt mit Profiverein. Das muss man immer noch dazu sagen. Sehr sperrig, aber sehr, sehr wichtig, Das in der Form zu betonen. Das heißt aber auch, kann Wachstum, also die Frage ist ein bisschen provokativ gestellt, aber gar nicht so gemeint. Kann Wachstum auch schwierig sein oder auch, sagen wir mal, hemmen an der Stelle, dass man zu schnell wächst?
Ja, ich will mal so sagen, das Wachstum ist natürlich wunderbar und wir merken halt auch immer, dass das Wachstum kontinuierlich weitergeht und wir haben, und das kann man auch ungefähr so sagen, 10% immer Athleten der Gesamtmitgliederzahl. Wir sind jetzt bei 15.000 Athletinnen und Athleten. Das ist natürlich dahingehend ein Thema, dass wir die Infrastruktur wieder brauchen. Das heißt, hier geht es weniger darum, dass uns das Wachstum wehtut, sondern vielmehr geht es darum, Sportstätten zu schaffen, wo unsere Sportler auch wirklich ihrem Training nachkommen können und ihrem Sport treiben können. Das ist so unser Hauptproblem, weil wir weiterhin in Frankfurt verteilt aktuell 56 Sportplätze in irgendeiner Form betreiben, was natürlich eine wahnsinnig hohe Zahl ist. Und was uns gelingen muss, ist einfach mehr Zentralisierung. Wir brauchen mehr große Zentren, die wir aufbauen im Süden, im Osten, im Westen und im Norden Frankfurts, so dass wir da mit großflächigen Themen kommen und wir dann letztendlich auch Sportplätze dann wieder zurückgeben können in einzelnen Stadtteilen, weil wir einfach mehr auf die Zentralisierung gehen wollen.
Eintracht Frankfurt ist kein Stadtteilclub, so viel steht fest, sondern ein komplett Frankfurter Verein. Du hast in deiner Zeit bei Haribo, aber auch bei Binding in Frankfurt im Immobiliengeschäft gearbeitet, dann selbstständig in der Branche. Wie sehr hilft dir das jetzt gerade, dieses Know-how, um diese Themen aufzubauen?
Gerade im infrastrukturellen Bereich ist extrem wichtig, glaube ich, dass ich da schon ein gewisses Know-how habe und das auch mitbringe. Das macht es auch, glaube ich, dann ein Stück weit einfacher, in verschiedenen Themen einfach schneller reinzukommen und Sachverhalte schneller zu klären. Wichtig ist auch hier, dass wir das Netzwerk haben zu diversen Leuten aus der Immobilienbranche und somit auch wieder an Flächen kommen. Denn das Hauptthema ist halt in der Tat, wie komme ich an Flächen, die wir sportlich nutzen können, die nicht jetzt wieder, und da spreche ich mal gegen meine Branche, die jetzt wieder mit Wohnungsbau oder so belegt sind, sondern wirklich eine gute Quartiersentwicklung, wo wir ein Stück weit halt eben dann auch die Sportstätten haben.
Was fehlt am meisten? Also na klar, du hast von Sportplätzen gesprochen, das kennen wir ja vom Riederwald, die Diskussion oder beziehungsweise auch die Problematik, dass man eigentlich noch den einen oder anderen Sportplatz mehr gebraucht könnte, rein für den Fußballbetrieb, aber Schwimmbäder ist ja auch sowas, ne? Das ist ein Thema, was den Triathleten, glaube ich, sehr am Herzen liegt, was sie brauchen, was im Winter aber auch nicht so ganz leicht ist. Da gibt es diese Traglufthallen, die dann gebaut werden, also es wird viel improvisiert. Wie sieht's da aus?
Ja, in der Tat ist das große Thema ja für mich Schwimmbad, das ist ja auch bekannt, das habe ich mir auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir das unbedingt realisieren wollen. Aber im Schwimmbad geht es auch nicht nur um die Triathleten, sondern mir geht es vielmehr darum, wir haben jetzt 25.000 Junioradler bei uns und wir haben in der Studie von der DLRG jetzt gerade wieder erfahren, dass jedes vierte Kind in Deutschland nicht schwimmen kann. Tendenz ist wirklich steigend und das macht einen schon bedenklich, weil ich glaube, Schwimmen ist enorm wichtig. Das ist auch wichtiger, wie irgendwie jetzt rechnen oder schreiben können, sondern wenn ich schwimmen kann, das ist schon ein Riesenproblem, ja, weil die Gefahr ist doch immer wieder groß, dass du, wenn du nicht schwimmen kannst, das Ertrinken ist da schon groß und ich selbst war ja früher auch mal Schwimmer und war auch bei der DLRG und weiß, was das bedeutet. Und da der Schulsport absolut Schwimmsport nicht mehr anbieten kann, weil es eben zu wenig Schwimmmöglichkeiten gibt in Frankfurt, sind wir, glaube ich, dahingehend auch der Leuchtturm mit Eintracht Frankfurt, der wir sein können, um den Leuten das zu ermöglichen, bei uns schwimmen zu lernen. Das ist schon ein ganz großes Thema. unter anderem natürlich auch dann unsere Abteilung entsprechend, die Schwimmen haben, wie Triathlon oder andere Abteilungen auch da, die Möglichkeit zu geben, bei uns im eigenen Schwimmhalle zu schwimmen.
Ist es so, dass wir da auch mit den Schulen im Austausch sind?
Also wir werden das jetzt angehen, aber wir haben ja bereits diverse Schulprojekte heute, die wir ja schon machen und haben dadurch ja schon einen sehr regen Austausch mit den Schulen und arbeiten mit denen selbstverständlich zusammen.
Das ist sehr interessant, sehr spannend. Die Leichtathletik ist auch ein wichtiger Punkt natürlich mit Top-Sportlern, Sportlerinnen und Sportlern natürlich. Wie sieht da so die Situation aus? Olympia steht ja dann quasi wieder vor der Tür, auch wenn es natürlich noch ein bisschen weit weg ist, aber vom Gefühl her steht es wieder vor der Tür, weil die Qualifikationswettbewerbe starten und man das natürlich schon wieder alles im Hinterkopf hat.
Ja, die Winterolympiade steht erstmal vor der Tür, mit der wir uns mittlerweile auch beschäftigen können, mit Bob. Genau, da haben wir da sehr gute Athleten, die auch sehr gute Chancen haben auf Medaillen. Ja. Da freuen wir uns sehr drauf, den Cortina, den Wettbewerb dann mit denen gemeinsam anzusehen und damit sie da gute Leistung bringen. Auf der anderen Seite Leichtathletik, ganz klar, wir arbeiten gerade an einem Konzept Team Olympia. Das heißt, wir wollen ganz gezielt unsere Olympioniken, die in Frage kommen, jetzt so betreuen, dass die optimal vorbereitet Richtung Olympia gehen können. Das heißt, wir haben ja das Thema aufgemacht Sportlerpatenschaften. Wir bekommen immer mehr Unterstützung aus der Wirtschaft und von Unternehmern, die Sportlerpatenschaften abschließen, dass der Sportler sich wirklich komplett auf das Thema Olympia konzentrieren kann, sich optimal vorbereiten kann. Das wird ein großer Schwerpunkt werden in den nächsten Monaten, dass wir da in Verbindung mit dem Olympischen Komitee und auch in Verbindung mit den verschiedenen Verbänden einfach uns da noch mehr abstimmen können, damit wir dort noch mehr nach außen drangen. Weil wir haben immer noch zu wenig Information nach draußen, das werden wir jetzt verbessern, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und werden das auch medial, und da seid ihr auch gefragt, letztendlich mit uns dann da wieder unterwegs sind, damit wir da zeigen nach draußen, was wir alles für tolle Sportler am Start haben. Was auch nicht nur die Leichtathletik betrifft, es betrifft auch Boxen, es betrifft Fechten, es gibt halt diverse Sachen. Wir wollen auch gerne Sportakrobatik, was bei uns ja so ein Hidden Champion geworden ist, der ja in 2 bis 3 Jahren, wie wir das jetzt machen, mittlerweile über 600 Kinder da am Start hat, die in der Sportakrobatik unterwegs sind. Auch das ist für uns unheimlich wichtig, diese Sportart wollen wir versuchen, olympisch zu machen.
Stark, vor allen Dingen aber auch natürlich sehr, sehr klar mit Fokus auch auf die Kinder und Jugendlichen. Da sehen wir ja auch bei den Junioradlern eine tolle Entwicklung, und es ist immer schön, die Kinder zu sehen, wie sie sich freuen. Bei den Spielen, bei den Heimspielen der Männer- und der Frauenmannschaften eine tolle Geschichte, da gibt es ja auch Pläne. Also die Junioradler sind eine sehr mitgliederstarke Gruppe, würde ich sagen. Wie blickst du darauf?
Naja, letztendlich ist es ja mit der Fern- und Förderabteilung angehängt. Die geben sich extrem viel Mühe. Sie machen sehr viele Aktionen mit den Kindern, was eine unheimlich tolle Entwicklung auch dort ist. Ja, wir binden damit natürlich auch die Kleinsten schon an unseren Verein, was natürlich toll ist. Und was für mich ein hervorragendes Zeichen ist, die Eintracht ist im Moment der Leuchtturm hier, und wir merken es an den Kindern. Ja, die Kinder kommen alle im Trikot, was super ist, was ich ja alles schon anders erlebt habe. Ich glaube, die schon lange dabei sind, wissen auch, wie es früher mal bei uns war. Und umso besser finde ich, wie es jetzt ist. Also die Kinder sind top bei uns unterstützt und können auch sehr viele Sachen miterleben bei uns im Verein.
Ja, bestens aufgehoben bei Eintracht Frankfurt. Da müssen wir trotzdem auch nochmal, wenn wir über die Kleinsten sprechen, über die Ältesten reden. Alterssport, Seniorensport, sicherlich auch ein Thema. Wir haben ja die Adler Classics, beziehungsweise die älteren Herrschaften, die schon wirklich über 80 sind teilweise. Da gibt es ja verschiedene Aktionen, was wir immer machen. Also die sind natürlich nicht vergessen, ganz im Gegenteil. Nein. Aber auch Sport im Alter wird immer wichtiger. Die Lebenserwartung steigt. Wie stehst du dazu?
Da werden wir auf jeden Fall auch dran arbeiten. Das ist ein Schwerpunkt, den wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben in Zukunft, dass wir gerade diese für die Altersgruppen da noch deutlich mehr bieten können, dass wir da noch mehr anbieten können. Aber das ist auch wieder ein Thema. Wir brauchen diverse Platzangebote dafür, und wir müssen auch ein Stück weit Barrierefreiheit dann gewährleisten. Da gibt es dann noch ein paar Hürden, die wir nehmen wollen. Aber sind wir mit großen Schritten in der Planung und hoffe auch, dass ich da demnächst was vermelden kann.
Wie bist du da im Austausch mit der Stadt Frankfurt? Das stelle ich mir sehr rege vor.
Das ist auch so. Also mit der Stadt Frankfurt, und das habe ich ja immer wieder betont, haben wir einen sehr guten Austausch, wir haben ein gutes Gehör, wir haben wirklich mit allen Ämtern eine sehr gute Verbindung und bekommen da auch wirklich viel Unterstützung, das muss man einfach mal sagen.
Ich muss auch dazu sagen, Oberbürgermeister Mike Josef macht da, glaube ich, einen sehr guten Job, den kennenlernen dürfen, oder kennenlernen nicht, aber mit ihm zusammengearbeitet bei der Philadelphia-Reise der Stadt Frankfurt, und muss sagen, hat viele Ideen, ist sehr offen. Ich glaube, das hilft schon sehr. Ist auch jemand, der themenaffin ist.
Ja, mit Mike Josef ist das hervorragend zu besprechen. Also alle Themen hört sich auch an. Er hört sich auch persönlich an. Wir stimmen uns ab, und dann leitet er uns schon in diverse Amtskanäle wieder rein, damit wir weiterkommen in unseren Angelegenheiten.
Das ist wichtig, dass es da vorangeht. Also der e.V. ist in besten Händen. Es gibt viel zu tun. Die Ärmel sind hochgekrempelt und jeder dort, der dort mitarbeitet, hat auch große Lust darauf, Eintracht Frankfurt in allen Sportarten nach vorne zu bringen.
Ja, auf jeden Fall. Und was man auch mal in dem Zusammenhang sagen muss, wir entwickeln uns natürlich auch in der Gesamtbelegschaft weiter. Das heißt, wir strukturieren auch jetzt ein wenig in unserem gesamten Riederwald-Geschäftsstellenbereich wieder um. Wir haben uns da komplett jetzt mal neu gebrandet und sind da neu aufgestellt. Und die Leute haben einfach Spaß daran, mit uns gemeinsam jetzt die Sache nach vorne zu bringen.
Aber mittlerweile werden die Räumlichkeiten auch kleiner, ne? Oder was heißt kleiner, werden sie nicht, das ist klar. Aber es werden so viele, oder arbeiten so viele Menschen mittlerweile dort, dass es die Räumlichkeiten schon eng werden.
Die werden eng und deswegen planen wir auch schon wieder einen neuen Anbau, dass wir da noch ein bisschen Platz schaffen können für das NLZ, weil wir auch gerade im NLZ-Bereich wachsen und auch bei uns letztendlich natürlich wachsen, durch immer mehr Mitglieder wachsen wir auch bei uns im Personalbereich. Insofern sind wir gerade aktuell in der Anbauplanung an die Wolfgang-Steubing-Halle und wir planen aktuell ein Athletenhaus am Riederwald.
Ganz stark, wenn man das mal sieht, welche Entwicklung da ist, das ist schon sensationell. 2014 hat Deutschland im WM-Finale gestanden. Weißt du, wo du das Spiel geschaut hast?
Das weiß ich genau, bei mir zu Hause im Wohnzimmer mit Kumpels.
Wie war's?
Ja, super war's.
Als Mario Götze getroffen hat?
Sind wir alle mal schnell rausgerannt und haben gejubelt und auf den Rasen geworfen.
Du weißt, warum ich die Frage stelle?
Ja, kann ich mir schon denken, wegen Freiburg.
Letzten Samstag in Freiburg, ich sage letzten Samstag, ein bisschen später ausgestrahlt, aber in Freiburg saßt du neben Mario Götze.
Korrekt.
Wenn ich dir 2014, wenn ich da in deinem Wohnzimmer gesessen hätte und hätte in aller Entspanntheit dir erzählt, pass auf, in 11 Jahren sitzt du mit Mario Götze in Freiburg und Eintracht Frankfurt qualifiziert sich direkt für die Champions League über den Ligaweg. Was hättest du zu mir gesagt?
Kann ich dir nur das sagen, was gerade bei mir wieder kommt, da kommt Gänsehaut bei mir auf, gerade auch. Nein, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ja, das wäre ein Traum für mich gewesen und es ist auch ein Traum für mich, was da gerade wahr geworden ist. Ich habe mit Mario das Spiel wirklich verfolgen dürfen und durfte sogar nachher noch auf dem Platz unten mit den Spielern direkt feiern. Das ist was man sich gewünscht hat, was aus meiner Kindheitsträumen herauskam. Und das hat sich dann mal verwirklicht. Und mit Mario wirklich das ganze Spiel zu beobachten und letztendlich auch von ihm zu hören, fachmännisch hier, das und das.
Was hat er denn gesagt? Das ist ja interessant.
Naja, wir haben halt über die ein oder anderen Spielzüge auch gesprochen. Und das war schon sehr interessant, wie er mir erklärt hat, wie die Kette sich jetzt verschieben muss und so weiter. Es war schon sehr interessant, mal von einem zu hören, der da unten am liebsten, glaube ich, selbst gestanden hätte an dem Tag. Das ist auch mal klar, ja.
Er kam ja dann runter und hat gesagt, Mensch, jetzt darf ich nochmal Champions League spielen in fortgeschrittenem Alter. Für ihn ist der Wechsel zur Eintracht Frankfurt, glaube ich, ein Jackpot gewesen.
Also ich habe auch das Gefühl, dass er voll und ganz die Eintracht ist und nimmt das auch voll auf und nimmt das auch alles wahr, das Umfeld, was wir für ein toller Traditionsverein sind. Er sieht, wie wir die Fans mobilisieren, wie wir alles geben und das hat er mir auch nochmal gesagt. Da ist er wahnsinnig stolz drauf und fühlt sich super wohl in Frankfurt und ich kann das halt nur bestätigen, habe ihn auch nochmal bestätigt in dem Thema.
Jetzt bist du ja auch Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht Frankfurt Fußball AG, kannst also auch völlig entspannt über den Profifußball sprechen. Du hattest gerade gesagt, die Champions League ist ein großer Traum. Was macht das mit Eintracht Frankfurt?
Es ist auf jeden Fall die Fortsetzung dessen, was wir die letzten Jahre hier wirklich geleistet haben und was wir uns aufgebaut haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir den richtigen Weg gegangen sind und das zeigt sich jetzt auch. Und wenn die direkte Qualifikation zur Champions League zum Schluss dabei rauskommt, ist das historisch und einfach phänomenal. Also was wir geleistet haben auf allen Ebenen, das spricht auf der einen Seite die Mannschaft, die ganze Trainerteam, das Staff, aber auch der gesamte Vorstand, der Aufsichtsrat, das Präsidium und der Verwaltungsrat. Das gehört alles dazu. Und diese ganze Homogenität. Und dann zu sagen, wir haben die Ruhe gehabt. Und das ist die entscheidende Sache. Und immer wenn ich mit Leuten gesprochen habe, egal auf welchen Ebenen es auch war, sei es mit Wirtschaftsleuten, sei es aber auch mit Fans, haben die immer wieder gelobt, Mensch, ihr macht so einen tollen Job und ihr habt letztendlich die Ruhe. Und ihr strahlt die Ruhe nach außen, ihr haltet zusammen, wir merken, das ist eine Eintracht. Und das ist das größte Lob eigentlich, was man bekommen kann. Und daran werden wir auch gemessen werden die nächsten Jahre. Und da müssen wir weiter anknüpfen. Es gilt halt jetzt nicht Stillstand, sondern es geht weiter. Wir müssen uns weiterentwickeln in dem Thema. Aber das werden wir auch, weil wir haben wirklich alle Voraussetzungen dafür, dass wir dort weitermachen.
Man sagt ja so schön, im Erfolg macht man die größten Fehler. Jetzt ist der Erfolg gerade sehr frisch. Man hat Platz 3 erreicht. Ich spüre aber, dass die Freude relativ schnell wieder einem gewissen Realitätssinn gewichen ist. Das heißt, die Freude ist unterschwellig natürlich noch da. Aber man schaut natürlich nach vorne und will jetzt möglichst viel richtig machen. Was muss denn jetzt richtig gemacht werden, damit es weiter vorangeht, damit Wachstum weiterhin ein zentrales Thema ist und dass wir vielleicht in der nächsten Saison auch an der einen oder anderen Stelle mehr Ruhe haben in gewissen Themenfeldern und auch sauber arbeiten können.
Naja, letzten Endes ist es erstmal so, dass ich glaube, dass wir Leute überall in Führung haben, die Eintracht Frankfurt schon lange kennen und auch wissen, was wir für eine Strahlkraft haben und auch wissen, wo wir herkamen. Man darf das nie vergessen. Und ich glaube, das allein schon ist das Thema, dass wir natürlich eine große Freude haben, dass wir aber natürlich uns auch innerlich sammeln und sagen, was sind die nächsten Schritte, die vernünftig nach vorne gehen, damit wir dort weitermachen können, wo wir sind. Ja, das gibt ja diverse Beispiele, wo es falsch gelaufen ist. Und das haben wir auch mitbekommen. Und das sind natürlich Sachen, die wollen wir vermeiden. Also wir haben klare Strategie, die wir gemeinsam abgestimmt haben mit dem Vorstand, wie wir die nächsten Jahre nach vorne gehen wollen. Und an der Strategie werden wir auch festhalten.
Für viele draußen komplexes Thema Kapitalmaßnahme, weil es auch nicht so einfach zu verstehen ist, wenn man nicht unbedingt aus der Finanzbranche kommt oder wenn man vielleicht nicht finanzaffin ist auf dem Level. Das ist ja auch nichts Dramatisches und nichts Schlimmes. Das ist vielleicht nachvollziehbar. Jetzt hat sich bisher öffentlich noch nichts getan. Wie ist denn der Status quo aktuell?
Ja, wir sind voll im Lauf, wenn man so sagen kann, was die Kapitalmaßnahme betrifft. Wir sind aktuell in den letzten Zügen, die Vertragssituationen zu erledigen und haben hier und da eben noch dann auch mit auf Investorenseite noch das ein oder andere Gespräch, sind aber eigentlich schon sehr final. Ich würde sagen, wir sind deutlich über den 90% und werden in der nächsten Zeit dann die Kapitalmaßnahme auch abschließen.
Das sind gute Nachrichten. Für dich war es natürlich nicht ganz einfach. Du bist jemand, der diese Maßnahme mit ins Leben gerufen hat, konntest dann allerdings aufgrund der Erkrankung nicht unbedingt intensiv mitwirken in der Phase, als es in Richtung Mitgliederversammlung ging. Da wurde es ja im Endeffekt dann auch durchgewunken seitens der Mitgliedschaft. Wie sind da jetzt die nächsten Schritte, beziehungsweise wie wichtig ist das eigentlich für den Verein, auch für den e.V., diese Kapitalmaßnahme und warum? Um das vielleicht hier nochmal zu erklären.
Also wichtig ist auf jeden Fall, dass wir unsere Anteile behalten, was eine sehr tolle Sache ist, dass wir nicht verwässert wurden. Das war mir und meinem gesamten Präsidium und ich glaube in der gesamten Community schon sehr wichtig, dass wir das haben, dass wir den Verein weiter stärken. Und entsprechend mussten wir dann eben als e.V. auch entsprechendes Kapital aufbringen, damit wir eine Verwässerung abwenden. Das stärkt natürlich nochmal ganz klar den Verein und das ist nun mal auch die Mutter. Und insofern ist es für uns schon mal ein super Signal, dass wir das abwenden konnten, irgendwo eine Verwässerung. Auf der anderen Seite konnten wir sogar erreichen, auch mit Hilfe des Vorstands und in Abstimmung auch mit dem Vorstand, dass wir Stimmrechte bekommen, die praktisch heute von der neu gegründeten Gesellschaft übernommen wurden und die an uns die Stimmrechte übertragen, was ja auch phänomenal ist. Also man findet Investoren, um das nochmal zu erklären, die letztendlich darauf verzichten, ihr Aktienstimmrecht auszuüben und übertragen das dem e.V. Eine größere Zustimmung kannst du ja gar nicht bekommen. Ja.
Ja.
Ja. Also das ist schon wirklich klasse.
Ja, vor allen Dingen auch ein Modell, was es so noch nicht gegeben hat.
Korrekt.
Es geht darum, 50+1, also das Thema, wo wir alle felsenfest dahinterstehen, zu stärken, aber trotzdem natürlich handlungsfähig zu sein und dem Sport und auch der AG die Möglichkeit zu geben, weiter zu wachsen.
Genau. Darum geht's. Also es geht letztendlich auch um Beinfreiheit. Es geht halt einfach darum, nicht jedes Mal zu überlegen, können wir diesen Spieler jetzt holen oder können wir das erstmal nicht, weil wir wieder einen anderen erst verkaufen müssen. Eigenkapital in einem Unternehmen, und das ist ganz entscheidend, ist das wichtigste Thema. Egal wo, in der Bilanz, ein gutes Eigenkapital bringt uns immer weiter und zeigt die solide Arbeit innerhalb der Gesellschaft.
Liquidität natürlich ein wichtiger Stichpunkt, natürlich dann auch, um entsprechend in Anführungsstrichen breitbeinig in den Verhandlungen zu sein, um halt mehr Spielraum zu haben, ist für die Zukunft wichtig, damit Markus weiterhin so wirken kann, wie er es tut.
So ist es.
Du bist sehr zufrieden mit ihm,
nämlich. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und seiner Leistung. Ich glaube, das sind wir alle. Ich glaube, jeder, der praktisch sich mit der Eintracht beschäftigt, sieht, welch tollen Sportvorstand wir hier haben, der wirklich seine Arbeit hervorragend macht und der immer wieder Ergebnisse erzielt, von denen wir alle sehr überzeugt sind.
Der Vorstand an sich aktuell hervorragend aufgestellt, hat Markus Krösche auf der Saisonabschlusspressekonferenz gesagt, auch die Zusammenarbeit gewürdigt. Wie ist dein Blick auf die Vorstandsarbeit?
Ich kann das nur unterstreichen, was Markus auch schon gesagt hat in der Pressekonferenz. Wir sehen es als Aufsichtsrat genauso. Wir haben eine harmonische und sehr gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Wir können uns immer austauschen auf allen Ebenen. Wir haben, wie ich es eben schon gesagt habe, eine totale Geschlossenheit. Und das macht's doch aus. Dass wir selbstverständlich die ein oder anderen Dinge auch mal diskutieren, ist ja völlig normal. Und das muss ja auch so sein, ja. Und wir müssen eben in diesem Gremium auch uns austauschen. Aber ich kann nochmal sagen, wir können stolz drauf sein, so einen Vorstand hier zu haben. Und auch gerade auch mit Julian Sandberg, der ja nur neu dazugekommen ist, können wir nur sagen, hervorragend, können wir super mitarbeiten. Hat absolute Kompetenzen, sind wir sehr zufrieden mit.
Die ersten Medien fragen schon an, wann es Verlängerungsgespräche gibt, mit Axel Hellmann zum Beispiel. Das kannst du ja exklusiv hier verkünden.
Ey, da gibt's nichts groß zu verkünden, aber mit Axel bin ich im regen Austausch und wir haben uns da ganz klar intern besprochen.
Also noch ein bisschen Vertrag 27 und ja, dann haben wir noch Möglichkeiten.
Das gehen wir frühzeitig schon an.
Sehr gut. Du hast bei Haribo gearbeitet, das wissen viele. Paul Riegel, also das muss man ja wissen, Haribo heißt?
Hans Riegel Bonn.
Genau, Paul Riegel ist der Bruder.
Ja.
War ein großer Förderer von dir, wie ich erfahren habe. Eine Frage dazu, was isst du lieber, Lakritz oder Goldbeeren? Das ist natürlich die wichtigste
Frage. Ja, Goldbeeren. Ich bin eher der Fruchtgummi-Fan.
Aber du bist tatsächlich dann auch in dieser Firmenphilosophie komplett verankert und hast sehr viel mitgewirkt. Wie kannst du das unseren Zuhörern und Zuschauern mal erklären, wie da dein Job war?
Naja, ich war halt Auszubildender bei Haribo und bin dann letztendlich über Paul Riegel, der seinerzeit die Immobilien noch auf Karteikarten stehen hatte. Das musste dann in eine EDV übertragen werden und ich hatte damals schon so immer wieder mal mit PCs zu tun und konnte mich da ganz gut aus und habe dann letztendlich gesagt, okay, ich probiere da aus, wie wir eine Datenbank aufbauen und habe dann für die Immobilien eine Datenbank aufgebaut und bin dann letztendlich zu Immobilien gekommen und bin wahnsinnig froh darüber, dass ich da reingekommen bin. Und Paul Riegel war in der Tat ein großer Förderer, der mich auch dann eben in verschiedene Lehrgänge geschickt hat und relativ stark mich selbst geprägt hat, weil er einfach die Erfahrung auch hatte im Immobilienbereich. Das war sein großes Hobby außerhalb von Haribo, Immobilienentwicklung. Und ja, das war schon prägend und vor allen Dingen prägend auch mit so einer Persönlichkeit, weil es einfach schon einer der großen, es war schon ein großer Industrieller, ne? Das muss man schon sagen.
Ja, Haribo weltweit.
Eine tolle Erfolgsgeschichte haben und die Brüder haben das hervorragend gemacht.
Brüder ist ein gutes Stichwort. Jetzt im Sommer gibt es einen großen Ausrüsterwechsel. Adidas ersetzt Nike. Wir, glaube ich, sind sehr, sehr happy mit Nike und mit der Vergangenheit. Es war eine sehr erfolgreiche Zeit, eine sehr gute Zeit mit Nike zusammen die letzten Jahre. Jetzt gibt es 3 Streifen bei uns. Welche Bedeutung hat das, jetzt mal wieder als Präsident, als e.V.-Verantwortlicher, für den e.V., für die vielen Sportlerinnen und Sportler, die bei euch natürlich jeden Tag ins Training gehen?
Ja, für uns hat es eine Riesenbedeutung, weil wir mit Adidas nochmal einen Ausrüster bekommen, der einfach für die vielen Sportarten, wir haben über 50 Sportarten mittlerweile im Verein, der Ausstatter sein kann.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Der Ausrüsterwechsel, das stelle ich mir...
Logistische Meisterleistung ist da gefragt.
Ja, Tonnen von Material.
Genau. Tonnen von Material, logischerweise. Wir standen im ersten Step, statten wir natürlich immer unsere Erstmannschaften aus und unsere Sportler, die halt eben im Leistungssport vorne sind. Und wenn wir peu à peu umstellen, das ganze Thema. Aber es ist allein jetzt schon in den Erstgesprächen mit Adidas ganz klar geworden, dass wir auch die volle Unterstützung bekommen aus Herzogenaurach. Und dass auch gerade das Thema Team Olympia ein sehr spannendes Thema ist. Und auch das Thema Bob wird sicherlich ein Thema sein, wo Adidas sich gerne mit beschäftigen möchte.
Spannend, also ja, genau der richtige Partner zur rechten Zeit.
Ja, total.
Du warst in Herzogenaurach, wie war dein Eindruck?
Das ist phänomenal. Also wenn man sieht, wie das alles aufgebaut ist, was da alles getan wird, was in der Forschung da alles getan wird. Wir waren noch im Archiv. Ich durfte mir da tolle Sachen anschauen. Ja, unter anderem von Jürgen Grabowski einen Fußballschuh in der Hand gehabt. Das war auch was ganz Besonderes für mich. Und dann letztendlich die gesamte Infrastruktur, die dort geschaffen wurde, ist schon phänomenal, was dort geleistet wird.
Sehr spannend. Karl-Heinz Körbel kam gleich und hat gesagt, ich spende einen Schuh für das Archiv. Adidas freut sich schon drauf. Es wird irgendwann mal demnächst eine Übergabe geben. Man muss dazu sagen, Karl-Heinz Körbel war ein großer Adidas-Vertreter, hat in Adidas-Schuhen gespielt. Und damals in den 90ern war das nicht so liberal, was das Schuhwerk betrifft. Da musste man dann mit Puma spielen. Und wenn man das nicht wollte, wir hatten damals den Ausrüstervertrag mit Puma, musste man quasi das Puma-Zeichen drüber malen. Das hat dann wohl der damalige Zeugwart Anton Hübler gemacht, so hat es mir Karl-Heinz erklärt. Das heißt, Charlie Körbel hat damals noch ein bisschen getrickst, um den Werbevertrag zu erfüllen, den die Eintracht damals hatte. Heute ist das ja mit der Schuhwahl alles liberaler, die Spieler können sich das selbst aussuchen. Aber eine spannende Geschichte, die wir auch mit Adidas haben. Es ging damals schon in den 80ern, 70ern los, als wir mit Adidas gespielt haben. Also freuen wir uns sehr drauf, da wieder einen neuen Ausrüster zu haben und auf die 3 Streifen natürlich.
Ja, definitiv. Ja.
Lange Geschichte. Du hast eine lange Geschichte bei den EFC Business Eagles. Das ist ein Fanclub, der ist natürlich hochgradig interessant. Lass uns da kurz drüber mal sprechen. 602, und egal wo man hinfliegt, egal wo man hinreist, egal wo man ist, irgendwo ist immer einer von denen.
Das ist wohl so, ja. Das sehe ich genauso. Ja,
ein ganz toller Fanclub. Welche Bedeutung haben die?
Ja, also ich glaube, die haben eine große Bedeutung für die Eintracht, weil sie einfach sehr viel unterstützen. So war das ja auch geplant. Wir haben ja mit dem EFC Business Eagle da in der Zeit mit Daniel Baumann damals angefangen, das Thema auszurollen und einfach mehr Geschäftsleute zu binden an den EFC. Wir haben dann irgendwann, Daniel und ich, auch ein e.V. daraus gemacht, weil es einfach dann schon gemerkt, wir haben dann gemerkt, es wächst schneller, als wir gedacht haben. Und ich bin dann aber, wie ich dann bei Eintracht Frankfurt dann Vizepräsident geworden bin, aus der aktiven Führung rausgegangen bei den Business Eagles, verfolgt das natürlich weiter und ganz klar, das sind ja alles Leute, die ich schon lange kenne. Was den ausmacht, den Club, ist einfach, dass dort Leute sind, die ja das Kapital eben haben, um anderen Leuten zu helfen, und so sind wir auch da angetreten. Also wir wollten definitiv in vieler Hinsicht der Eintracht auf der einen Seite helfen, also mit, und das machen sie auch heute hervorragend, sie unterstützen den e.V., wo sie nur können, aber sie unterstützen jetzt auch in dem Thema Kapitalmaßnahme. Auf der anderen Seite aber auch viele karitative Themen noch, die außerhalb des Fußballs sind, Kinderkrebsklinik etc., wo wirklich Bedarf ist. Und das sind eben Leute, die sich das erlauben können, eben Teil ihres Vermögens auch da abzugeben. Und da ist einfach mit Daniel Baumann ein Präsident, der da extrem aktiv ist und das sehr stark nach vorne bringt. Und egal, wo wir sind, du sagst es, und egal, wo die Business Eagles sind, man sieht sie überall.
Egal in welchem
Flieger. Und sie sind auch stolz darauf, das muss man sagen. Und das gefällt mir total.
Eine tolle Gruppe. Tolle Gruppierung ist auch unsere Fanszene. Da lassen wir nichts drauf kommen. Das ist völlig klar. Nichtsdestotrotz gab es da die ein oder andere Geschichte. Um das Teilthema nochmal aufzugreifen, was das Karitative betrifft. Auch die Nordwestkurve macht viel karitativ. Das ist das, was man gerne mal verschweigt, auch medial. Man guckt meistens nur auf die negativen Dinge. Dennoch gab es ein paar Dinge, über die gesprochen werden müssen. Die FAZ hat geschrieben, das laute Schweigen vom Riederwald, weil es keine Äußerungen von dir oder auch von Ben von Löwen gab. Das ist alles, denke ich, ja, logischerweise aufgrund der Bochum-Situation und aufgrund der ein oder anderen Thematik dann in Mainz zurückzuführen. Wie siehst du das aktuell, die Situation rund um die Fanszene?
Also wir sind natürlich im Austausch, das ist entscheidend. Wir sind im Dialog und Philipp Rechke und ich stimmen uns zum Beispiel da sehr stark ab. Philipp im Bereich der AG, ich eben im Bereich des EVs. Wir haben mit Benny von Löwen einen bei uns im Präsidium, der letztendlich sehr nah ist an der Fanszene. Und insofern haben wir auch unser Ohr dann an die Fanszene ran. Und wir werden definitiv immer weiter in den internen Gesprächen die Sache nach vorne bringen und werden das aufarbeiten. Aber das haben wir intern alles gut gelöst bis dato und werden da auch dranbleiben, dass es für die Zukunft wieder ordentlich läuft.
Davon gehen wir aus, dass das funktioniert. Peter Fischer hat sich geäußert, das Banner in St. Pauli, wenn er wäre in 3 Minuten da gewesen, dann wäre das Banner abgehoben. Ne? Das sind so Sprüche, oder auch gegen das Ausspielen des Onkels-Songs, was vielleicht den einen oder anderen ein bisschen ratlos zurücklässt. Denn es gibt einen Artikel vom 25.08.2019 in der Bild-Zeitung, der Eintracht-Präsident und die bösen Onkels. Peter hat da auch kein Hehl draus gemacht, dass er die Onkels mag, dass er mit Stefan Weidner befreundet ist. Und jetzt in einem Interview in der Bild-Zeitung wird im Endeffekt das Gegenteil behauptet, und er ist fassungslos gewesen, dass wir dieses Lied gespielt haben, beziehungsweise dieses Lied im Rahmen des Tottenham-Spiels, wir haben noch lange nicht genug gespielt worden, ist. So, Matthias, das ist eine Frage, die natürlich auch an dich gerichtet wird. Wie nimmst du sowas wahr?
Ja, also ich war sehr irritiert und muss auch sagen, persönlich enttäuscht. Ich habe in keinster Weise vorher von Peter gehört, dass er ein Interview gibt, sondern das Interview kam auch für mich völlig aus dem Off. Das ist halt für mich ein großes Thema und ich möchte ihn auch mal fragen, wie er letztendlich jetzt das gemeint hat, die Eintracht ist nicht mehr mein Verein. Weil das muss er mir mal genauer erklären, weil das verstehe ich überhaupt nicht.
Denn das Thema Haltung ist und bleibt.
Da stehen wir ganz klar dazu, das habe ich immer gesagt, und das, was Peter dort auch geprägt hat, ist genau das, wo ich gesagt habe, da gehen wir weiter diesen Weg. Das ist doch gar keine Frage. Aber natürlich entwickeln sich auch einfach geopolitisch viele Themen. Wir haben eine andere Gemengelage zum Teil auch. Da müssen wir natürlich auch drauf eingehen. Und dennoch ist doch ganz klar, Eintracht Frankfurt steht zu 100% zu den Werten, die wir festgelegt haben. Und das haben wir auch, glaube ich, in der Mitgliederversammlung in der Satzung jetzt nochmal deutlicher verankert. Umso mehr bin ich verwundert, wie er dieses Interview gibt, ohne sich im Vorfeld, er ist der Ehrenpräsident, ja, er gehört zu uns Und er muss letztendlich, und da gehe ich einfach von aus, sich vorher mit mir abstimmen, bevor er so ein Interview gibt.
Zumal es auch keinen Anlass gibt, die Werte von Eintracht Frankfurt in Frage zu stellen. Die Mannschaft, die Profimannschaft war kürzlich in Buchenwald, hat den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Ein wirklich starkes und wichtiges Zeichen. Ich weiß nicht, wie viele Fußballmannschaften schon KZs besucht haben, sich dieser Schwere ergeben haben und sich auch wirklich angeschaut haben, was der größte Schandfleck in der deutschen Geschichte war. Wie hast du das wahrgenommen?
Das ist allein aus dem Kreis der Mannschaft gefordert worden, dass
das
sie dorthin wollten.
Das ist eben der Punkt, dass es nicht vom Club kam, sondern von den Marketingleuten oder PR-Leuten von uns, sondern dass es aus der Mannschaft herauskam. Wir fahren nach Weimar, das liegt nahe, wir schauen uns das an.
So ist es. Das zeigt genau die Geschlossenheit, die auch in der Mannschaft vorherrscht und dass sie das einfach auch leben, unsere Werte, die wir auch hier haben und dass wir ganz klar gegen Antisemitismus sind und dass wir uns dagegen stemmen. Und das ist ein Zeichen, was ich ganz groß fand von unserer Mannschaft.
Aber, und das muss man dazu sagen, es wird ja immer schwieriger. Die Zeiten ändern sich, wir steuern auf schwierige Zeiten entgegen. Wir haben aktuell mit dem bei weitem nicht gelösten Ukraine-Konflikt und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine enorme Schwierigkeiten und natürlich auch in der geopolitischen Lage, Stichwort USA, Trump und so weiter und so fort, immer wieder Diskussionen. Unsere Mannschaft fliegt auch mit dem Verein im Rücken natürlich in die USA, weil es wichtig ist, diese Verbindungen aufrechtzuerhalten, gerade und vor allem in diesen Zeiten. Du als Präsident wirst natürlich auch viel zu politischen Themen befragt. Es gibt viele, die sagen, sie finden es gut, dass du nicht der politische Lautsprecher bist, sondern dass die Werte zwar im Zentrum stehen, aber wir jetzt nicht über jedes Stöckchen, was geschmissen wird, springen und polarisieren. Wie ist denn deine Herangehensweise gerade in dieser Zeit?
Also für mich ist es extrem wichtig, persönlich habe ich Meinungen dazu, aber ich bin als Präsident von Eintracht Frankfurt dafür da, dass wir hier bei Eintracht Frankfurt uns um den Sportverein kümmern und uns um das Thema kümmern, was wir hier alles umtreibt. Und da ist aus meiner Sicht das politische Thema steht da hinten an. Wir haben einen großen Erfolg darin, dass wir Leute hier in allen Sportarten einbinden, ja, aus allen Ländern. Wir haben 142 Länder, glaube ich, die bei uns trainieren. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, wir haben eine extrem große Migration und wir leben das. Und wir haben überhaupt keine Probleme in unserem Verein. Und nur das kann ich immer wieder nach vorne geben, dass wir in unserem Verein so eine Weltoffenheit zeigen und dass wir als Eintracht Frankfurt und als Frankfurt als internationale Stadt so viele Menschen haben aus verschiedenen Ländern und die harmonieren hervorragend. Und das ist meine Politik, die Vereinspolitik, nämlich um das zu schaffen, dass wir das weiter so machen. Und das ist ein Signal, das geht raus. Und da ist eben der Ukrainer mit dem Russen auch im Training zum Beispiel. Und es funktioniert. Also wir zeigen hier eben, dass das ein Stück weit der Kitt unserer Gesellschaft ist und dass wir damit halt wachsen. Und das ist meine Aufgabe und so verstehe ich mich auch. Und die Politik nach außen, das müssen die Leute machen, die auch dafür da sind.
Sehr gut. Du bist jemand, der jeden Morgen um 5:30 Uhr aufsteht.
Ja, mittlerweile nicht mehr so.
Also das hast du mitgenommen aus der Krankheit bis 6 Uhr.
Das habe ich in der Tat mitgenommen, dass ich auch dort immer, glaube ich, ein Stück weit zu wenig geschlafen habe in der Vergangenheit. Aber ich habe es wirklich jetzt auch gemerkt, nachdem ich die Krankheit überwunden habe, schaffe ich es dann doch auch mal 6-7 Stunden zu schlafen, was ich vorher irgendwie nie so geschafft habe.
Ja, man unterschätzt die Wirkung des Schlafs und die Bedeutung.
Absolut, ja.
Das heißt, wann gehst du mit deinem Hund morgens raus?
Ja, jetzt so um 7.
Um 7, naja, immer noch früh. Was ist das für ein Hund?
Das ist ein großer Schweizer Sennenhund. Also eine Art so Bernardiner in der Richtung, das ist aus der Gattung.
Bist du ein großer Hundefan schon immer gewesen?
Ich bin ein großer Hundefan, ja genau, schon immer Hunde gehabt, ja.
Und deine Töchter sind Eiskunstläuferinnen?
Leider nur noch eine, die andere hat ja eine schwere Verletzung gehabt. Im Eiskunstlauf hat sich da sehr schwer verletzt und so schwer verletzt, dass sie wieder die Karriere beenden musste. Sie hat aber jetzt für eine Alternative gesorgt, hat ihren Trainerschein, macht sie gerade und ist jetzt im ersten Jahr, wo sie auch Trainingsstunden jetzt gibt.
Ja. Aber um 7:30 Uhr, samstags in der Eissporthalle ist Training, ne?
Das ist so und die Kleine weckt den Papa dann und sagt, fahr mich bitte rüber, ja.
Wie sieht's da mit Eintracht Frankfurt aus in dem Beritt?
Ja, sind im Moment überhaupt nicht im Thema dort, was das Thema Eiskunstlauf betrifft. Ich glaube, das haben wir jetzt erstmal nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das nächste, was wir wahrscheinlich übernehmen wollen, wenn es irgendwie geht, ist Bogenschießen. Das wird wieder ein großes Thema, weil es halt auch olympisch wieder ist. Mhm. Das macht schon Sinn und da haben wir eventuell eine Möglichkeit. Das hoffe ich, dass wir das hinbekommen.
Dann gucken wir mal in die Zukunft. Bogenschießen ist ein Thema für die Zukunft. Das andere sind 200.000 Mitglieder. Das hast du mal genannt als Ziel. Muss man das immer machen, dass man Mitgliedszahlen so progressiv nach außen trägt als Ziel? Weil ich meine, im Endeffekt entwickelt sich es doch wahrscheinlich sowieso dahin, so gut wie das gerade läuft.
Ja klar, aber es ist immer wichtig, irgendwelche Ziele zu setzen, weil daran arbeiten wir dann auch alle und daran können wir uns auch ein Stück weit messen. Ja. Insofern sind die 200.000 auch ein Ziel für mich, was ich mir selbst gesetzt habe, um mich auch dran messen zu lassen. Mhm. Wir müssen einfach, wenn wir so weitermachen wie bisher, wir brauchen natürlich letztendlich für die Mitglieder attraktive Themen. Also wir müssen auf jeden Fall für die Mitglieder mehr schaffen als nur eine Eintrittskarte im Stadion. Ja, da muss auf jeden Fall mehr rauskommen. Und deswegen arbeiten wir an diversen Sportarten und wir waren ja mal mit dem Thema Paddel und so weiter, da sind wir ja immer noch dran, dass wir das eben öffnen, aber dann auch wirklich für alle, wo wir dann sagen, das ist ein Mitgliederangebot oder nehmen wir unsere Skifreizeit jetzt nach Österreich. Wir haben eine Partnerschaft mit Oberösterreich gemacht, wo wir den Mitgliedern eine Skifreizeit bieten, die sich da anmelden können, die nach Österreich kommen. Ich möchte dann noch Kinder zum Skifahren bringen, die sich sozial nicht erlauben können. Eigentlich Ski zu fahren ist schon ein teurer Sport, aber in Abstimmung mit den Oberösterreichern habe ich letztendlich es geschafft, dass Skischulen dann da so unterstützen, dass das auch erschwinglich ist. Und das sind, glaube ich, Themen, die wir zukünftig noch stärker machen müssen, Angebote für Mitglieder schaffen, damit wir da stärker noch aufgestellt sind und natürlich auch im aktiven Sportbereich weiter wachsen. Und dann ist es aus meiner Sicht eine ganz natürliche Sache, dass wir irgendwann die 200.000 erreichen.
Da freuen wir uns drauf oder wir hoffen, dass das schnell geht. Hilft ja dem Verein immer wieder Wind unter die Flügel zu bekommen.
Ja.
Aber was natürlich auch ein entscheidender Faktor ist, das haben wir bei den Profifußballern auch, das Thema Sponsoring. Ist auch nicht mehr so ganz einfach in den wirtschaftlichen Zeiten, die wir aktuell haben. Gibt es da auch gerade aus der Region noch Bedarf beziehungsweise auch Wunschvorstellungen deinerseits?
Also was den e.V. betrifft, auf jeden Fall ist es so, dass wir uns enorm verbessert haben. Wir haben eine Top-Mannschaft in der Eintracht Frankfurt Pro Sports, die ja eine Tochter ist, wo quasi die Sponsoren angedockt sind. Und wir merken, dass wir gerade mit dem größten Mehrspartensportverein mit angeschlossenem Profifußball, das ist sehr wichtig, wie du gesagt hast, ist es so, dass wir merken, dass das unheimlich werbewirksam funktioniert hat und dass wir sehr viele Sponsoren dazu gewonnen haben in der letzten Zeit. Also wir haben einen großen Zuwachs und wir bleiben da auch dran und ich bin mir sicher, wenn wir das noch ein Stück attraktiver gestalten. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir medial noch präsenter werden, denn das sehe ich als ein ganz großes Thema. Immer wieder, wenn ich auf der Straße Leute treffe, sagen die, wie, wir sind im Fechten gut oder wie, so haben wir einen Boxer, kann der wirklich zu Olympia und so weiter. Die Leute sind noch zu wenig abgeholt in dem Thema, aber die Leute haben Lust darauf. Wenn man sich mit den Leuten unterhält, dann wollen die von mir hören, wie ihr baut eine Bob-Anschubbahn. Wie sieht das denn überhaupt aus? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Und das dann zu beschreiben und den Leuten zu sagen, dass wir einer von 4 Bob-Anschubbahnen in Deutschland sind jetzt und dass wir hier die Anschieber eben brauchen, die natürlich Leichtathleten sind, aber damit angeschoben wird, brauchen wir eine gute Geschwindigkeit. Das ist halt was die Leute dann erst verstehen, wenn man es erklärt. Und das ist ja auch richtig, so ich hätte es ja auch vorher nicht gewusst.
100%. Ja. Wir können die Leute auch draußen fragen. Also was wollt ihr sehen, was wollt ihr erfahren über den Eintracht Frankfurt e.V.? Welche Sportarten interessieren euch? Dann schreibt uns und wir werden dann natürlich entsprechend an den Riederwald fahren oder wo auch immer in Frankfurt. Denn wir haben es ja gelernt, Frankfurt ist nicht nur Riederwald, ist nicht nur Stadtwald, sondern ist ganzheitlich Eintracht Frankfurt. Und dann berichten wir darüber und informieren euch, was diese Sportart, was diese Persönlichkeiten ausmacht, beziehungsweise was der Eintracht e.V. alles zu liefern und zu bieten hat.
Und da in dem Zusammenhang kann ich nur schon mal jetzt appellieren, 15.06. ist der große Eintracht-Tag. Das ist unser zweiter Eintracht-Tag, den wir jetzt machen. Und dort könnt ihr alle Sportarten ausprobieren. Da seht ihr alle Abteilungen, da präsentieren sich alle. Da ehren wir nochmal unsere erfolgreichen Sportler. Und das ist ein wunderbarer Tag. Wir haben im letzten Jahr damit begonnen. Wir hatten damals schon einen sehr guten Zulauf, aber kommt nur alle an den Riederwald. Ich freue mich auf jeden Einzelnen und das wird eine riesenrunde Sache.
Da freuen wir uns drauf. Und Matthias, zum Abschluss des Podcasts, ne, wir schauen natürlich nach vorne. Es ist ein langer Sommer gefühlt, das sagen wir immer, wenn die Sommerpause startet. Aber dann spüren wir schnell, dass die Sommerpause wieder vorbei ist und diese Liga wieder vor der Tür steht. Deswegen frage ich dich mal ganz offen, was wünschst du dir für die neue Saison für die Profifußballmannschaft?
Ich wünsche mir auf jeden Fall mal Verletzungsfreiheit. Das ist ganz wichtig, weil nur dann kommen wir weiter. Ich wünsche dem Trainerteam glückliches Händchen weiterhin und dass sie all das umsetzen, was wir irgendwie alle uns auch wünschen in Bezug auf die Champions League. Kann ich nur sagen, dass wir tolle, attraktive Gegner bekommen. Ich würde halt super gerne mal nach...
Wen.
Ja, es ist ja, ich sag's immer schon, ich würde halt wirklich gerne mal nach Liverpool, da bin ich ja mit Peter Fischer einer Meinung. Ich hoffe halt nur, dass das Los uns auch nach Liverpool bringt und nicht zum Schluss Liverpool bei uns zu Hause
ja,
spielt.
Ja, das wird dann wahrscheinlich so kommen.
Ja.
Weil letztes Jahr hätten viele Fans auch gesagt, komm, lass uns das doch drehen.
Ja.
Fahren wir nach Pilsen, Riga und Budapest.
Ja, genau. Ja, dann ansonsten, dass wir gut in die Saison reinkommen und dann einfach peu à peu daran arbeiten, dass wir eine gute Saison spielen.
Und bei den Frauen?
Bei den Frauen, das ist auch gut, dass du es nochmal ansprichst. Bin ich genau begeistert auch von diesem Jahr wieder. Wir sind Dritter geworden. Wir haben uns jetzt für die Qualifikation Champions League. Diesmal ist es ja so, dass wir nicht das Turnier spielen müssen, sondern wir haben nur diese zwei Spiele, Hin- und Rückspiel. Ich drücke denen wahnsinnig die Daumen, dass wir das schaffen. Und ja, dann freue ich mich wahnsinnig auf die Frauenspiele auch, weil ich da immer gerne auch Gast bin und weiß, was dort geleistet wird. Auch mit Nico gerade als Trainer, der unheimlich fokussiert ist, dass das funktioniert. Und wir haben eine ganz tolle Mannschaft und ja, das wird auch sehr spannend zu sehen sein, wie wir uns im nächsten Jahr entwickeln.
Die Entwicklung am Brentanobad ist auch toll. Immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Also geht's da auch voran. Wir freuen uns.
Plus Youth League natürlich, die wir auch noch haben.
Dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ja. Das ist dann immer noch mal schön, dass wir quasi an dem Tag vor der Profimannschaft noch ein Jugendmannschaftsspiel haben oder am selbigen Tag. Das, glaube ich, differenziert ist manchmal so, wie es passt zeitlich, werden wir dann sehen. Auslosung ist am 28. August. Da wirst du sicherlich vor Ort sein, nehme ich an.
Da gehe ich von aus, ja.
Wir freuen uns drauf. Der Sommer wird heiß im doppelten und dreifachen Sinne.
Auf jeden Fall. Und allen wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Sommer und ruht euch alle aus, schöpft Kraft und kommt genug und voller Power wieder in die neue Saison.
Wir werden es brauchen. Vielen Dank, Matthias.
Gerne.
Danke euch fürs Zuschauen.